Attention.
Das? Ist Eurofast Daily, der Versuch einer Extravaganza von sportradio360.de zum paneuropäischen Rennen um einen dritten Gruppenplatz.
Klinsmann. Hierauf, ganz nah bei ihm kann jetzt. Hierauf kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister!
Schwört Julian Nagelsmann eher auf den Rechenschieber oder beherrscht er auch die Mitternachtsformel? Ist der schnellste Weg auch zu 4 Punkten eine Gerade? Und wo zum Teufel ist der UEFA-Koeffizient, wenn man ihn wirklich braucht?
The striker who rarely scores has scored maybe the biggest goal in the history of the Portugal national team.
Eurofast Daily von sportradio360.de. Jetzt!
So, Herrschaften, wir robben uns also durch diese Fußball-Europameisterschaft heute in Gelsenkirchen, in Hamburg und in Stuttgart. Neither of us war wirklich on court, aber viele von uns haben fast alles gesehen und uns, das ist der Anchorman Markus Gaub. Servus Markus.
Der nicht ganz alles gesehen hat.
Ja, ich bin ja auch ein nicht ganz alles Seher, aber dafür haben wir Andreas Renner, der alles und noch mehr sieht, manchmal aber auch nicht. Servus Andreas.
Ja.
So, wir müssen mit folgendem wichtigen Thema beginnen, Markus, und eigentlich ist das Thema für ein Daily von uns beiden am Freitag, aber in diesen bewegten Zeiten kann man nicht bis Freitag warten. Es ist mir eigentlich schon öfter auch in der Champions League aufgefallen und auch in der Premier League, aber heute auch wieder ganz besonders. Wenn du jetzt Gareth Southgate wärst oder wenn du Pep Guardiola wärst, würdest du nicht früher oder später zu Phil Foden sagen, Alter, wo bist du angerannt? Im Jahr 2024 mit einem Kaugummi im Mund noch Fußball zu spielen, das geht nicht, Markus, das geht nicht.
Du meinst aus sicherheitstechnisch, naja, Verschluckungsgründen,
ja,
oder?
Ja, und ich meine, was ist das? Das hat man in den 70er und 80er Jahren gemacht, meinetwegen. Da musste man es auch machen, weil die meisten Fußballer starke Raucher waren. Aber das nehme ich von Phil Foden nicht an, ja, dass der das nur wegen des...
Aber Jens, wir reden hier vom Premier League-Spieler der Saison. Meinst du nicht, dass du lieber keine Ratschläge geben solltest, wie er Fußball spielen soll?
Ja, aber trotzdem. Hat mich komplett irritiert. Aber okay, die Engländer haben...
Aber es werden tatsächlich weniger. Aber es gibt ja, also bei Kaugummi-kauenden Spielern muss ich immer vor allem an NBA und da natürlich an Michael Jordan denken, der ja auch durch die Gegend geflogen ist und geflogen wurde ab und zu mal. Und da ging das auch gut aus. Gibt es Fälle, sind Fälle überliefert, wo ein Kaugummi zu gesundheitlichen Schwierigkeiten geführt hat auf dem Platz?
Oder zum Fehlpass beim Fußballspiel.
Ja, oder sowas.
Ich finde es einfach unprofessionell. Das ist es, was ich finde. Sorry, der Kaugummi.
Aber was ist denn daran unprofessionell?
Also ich stelle.
Ist ja nicht so, dass er nebenher im Handy in der SMS schreibt. Er kaut ja nur auf den Kaugummi.
Also Carlos Alcaraz, es nimmt auf jeden Fall, Alcaraz im fünften Satz gegen Zverev hat einen Kaugummi drinnen. Das nimmt ja auch Luft zum Atmen, aus meiner Sicht. Also ich kann nicht gleichzeitig Kaugummi kauen und Radfahren. Das überfordert mich. Aber das ist vielleicht eine...
Es gibt vielleicht alles für alles auch eine Sportart. Aber das stimmt. Also Tennisspieler, weißt du natürlich besser als ich, aber würde ich jetzt spontan auch keinen kennen, der kauenden Gummis über die Plätze zieht. Ausdauersportler, also jetzt so der Langläufer an sich, der Rennradfahrer an sich, auch eher selten. Aber Fußballer oder generell Ballsportler, also die nicht mit einem... Wie soll ich sagen, nicht mit einem Spielgerät den Ball traktieren, also eben auch Eishockeyspieler wohl eher weniger, auch aus Mundschutzgründen wahrscheinlich, aber so der Fußballer, der Basketballer, ich weiß nicht, wie das bei Handballern ist, die vielleicht auch weniger, sind dann schon dem Kaugummi so ein bisschen näher.
Müssen wir mal Götzi fragen. So, zweite Frage.
Sollen wir jetzt noch ein anderes Thema aufmachen, das sich daran anschließt?
mein Thema, das ich zu
diesem... Ich stelle aber trotzdem jetzt noch eine Frage, weil das hast du jetzt selber eingebrockt.
Bitte.
Warum müssen eigentlich Fußballspieler den ganzen Tag spucken, während Basketball- und Handballspieler das nicht müssen?
Was meinst du denn mit spucken?
Ja, so richtig
rumrotzen.
Rumrotzen auf Rasen.
Ja, das weiß ich. Das
warum müssen die das und die Handballer und die Basketballer müssen es nicht?
Das in der Halle ist das natürlich nicht ganz so praktisch.
Ja, ich habe es aber jetzt ja, wirklich eben, auch
das
schon...
Das ist klar, aber...
ich habe es auch schon beim Tennis gesehen.
Aber es ist offensichtlich keine dringend menschliche Notwendigkeit, ja, stimmt, permanent durch die Gegend zu rotzen, weil die anderen können es auch ohne.
Das sind ganz schwierige
Fragen. Ich frage für meine Ex-Freundin, die sich darüber immer aufgeregt hat.
Okay. Ja, das sind 4 Minuten goldene Sendezeit, die wir nie mehr zurückbekommen, aber ganz fantastisch. Zweite Frage jetzt an dich, Andreas. Wenn Jude Bellingham an der Mittellinie so in den Kopfball reingeht und den serbischen Gegenspieler, er berührt natürlich zuerst den Ball, aber dann in einer Art und Weise mitnimmt, dass du denkst, okay, kann man auch einen Foul geben. Wäre sowas an der Mittellinie, denkst du, mit einem Foul geahndet worden. Die Serben haben nicht protestiert, haben es akzeptiert, nicht, dass es was geholfen hätte, aber ich fand das sehr dynamisch, wie er reingegangen ist, Jude Bellingham.
Ja, also es ist natürlich eine insofern schwierige Situation, weil wir ja von den Fußballern, wir Zuschauer und die Trainer permanent ja immer fordern, dass sie mit möglichst viel Aggressivität in die Zweikämpfe reingehen, damit sie sie möglichst auch gewinnen. Und da gibt es natürlich schon eine Linie, wo es dann halt drüber ist. In dem Fall wurde das so entschieden. Es war für mich in der Situation auch okay. Aber ja, es ist. Ich fand jetzt zum Beispiel, Harry Kane hatte ja später noch einen Kopfball. Das war auch... einigermaßen aufgestützt.
Robust,
ja. Der ging dann halt nur in die Latte. das sind halt so diese grenzwertigen Entscheidungen und ja, wie gesagt, für mich war das jetzt noch im Rahmen des Handelsüblichen, aber ja.
Wir haben gestern,
gebe zu, ich habe auch bis zu deiner Frage nicht ernsthaft drüber nachgedacht.
Ja, ja. Wir haben gestern, Markus, mit Oliver und mit Andreas Unterschiedsspieler. Und da haben wir eben 2 Mannschaften ausgemacht, die solch eine haben. Die einen werden die Franzosen. Das wird sich hoffentlich erst im zweiten Gruppenspiel beantworten oder bewahrheiten und nicht morgen Abend. Aber bei den Engländern, Saka ist immer wieder gefallen, der Name Bellingham hat das Tor geschossen. Ich sag immer noch, diese Flanke, da hört man dann im TV-Kommentar, ja, wurde noch ein kleines bisschen abgefälscht. Ohne diesen Kontakt des serbischen Verteidigers kommt die niemals genau dorthin, wo sie hinkommt, sondern ist eher halb hoch, aber okay. Hast du heute Ausnahmespieler in der englischen Mannschaft tatsächlich gesehen, mein lieber Markus?
Ja, ich muss sogar sagen, als das Tor fiel, da müsst ihr mich jetzt berichtigen, war das war innerhalb der ersten Viertelstunde, oder? Also ich habe die genaue Minute jetzt nicht im Kopf natürlich, was keinen überraschen wird. Dachte ich wirklich, oh, das wird jetzt möglicherweise ein langer, bitterer Abend für die Serben, weil da hatte ich wirklich den Eindruck, das läuft jetzt so richtig gut bei den Engländern. Im Bellingham hast du genannt, Saka ist schon auch ein herausragender Spieler. Foden hat Andreas schon den Platz in der Vitrine zugeteilt mit Spieler der Saison in der Premier League, der ja auch ein herausragender Spieler ist. Dass Harry Kane Spiele, okay, man könnte jetzt sagen, kann er wirklich Spieler entscheiden durch seine Spielweise oder eben, weil er Tore macht. Dann hast du Declan Rice, der ja auch von den deutschen Kommentatoren häufiger gelobt wurde, jetzt nur mal, um so ein paar zu nennen, die wirklich herausragende Leistungen immer bringen können. Und wenn die eben so zusammen harmonieren, dann wird das auch top. Das Problem ist nur, die haben das irgendwie bis zum Tor ganz gut hingekriegt und danach dann eben nicht mehr. Und dann ist natürlich auch ja die Frage, hat dann der Unterschiedsspieler seine Schuldigkeit schon getan, wenn das Tor erzielt wurde und der Unterschied hergestellt wurde? Oder müsste man dann nicht auch mehr verlangen wollen? Natürlich würde man das, glaube ich, hat man jetzt heute so nicht gesehen. Wie floskuliert man dann so gerne? Ja, als gewinnen kann man so ein Spiel nicht und das Turnier ist noch lang.
Tja, hat Lionel Messi, hat Cristiano Ronaldo aufgehört zu spielen, als sie das erste Tor geschossen haben? Selten, seltenst.
Ach, also entgegen der populären Meinung kann ich mich durchaus auch bei Lionel Messi und Cristiano Ronaldo an Spiele erinnern, wo sie nicht so grandios waren. Ich glaube, worüber wir tatsächlich eher reden sollten, weil das auch das Thema ist, das, glaube ich, zu Recht alle anderen aufmachen, ist, und es ist kein neues Thema, aber die Mannschaft ist unter der Führung von Gareth Southgate halt mit relativ wenig zufrieden. Oder man könnte auch sagen, sie sind die neuen Italiener, wir schießen es 1-0, dann lassen wir mal die anderen machen. Und wenn da nicht so viel kommt, dann machen wir halt so weiter bis zum Schluss. Und da kann man natürlich schon enttäuscht sein mit all dem, was die Engländer haben. Und das war jetzt dann über weite Strecken kein attraktives Spiel. Aber die Realität ist natürlich auch, so richtig in Gefahr in der Defensive sind sie ganz, ganz selten gekommen. Also da haben die Serben halt auch einfach nicht genug getan, um oder sich nicht genug durchsetzen können. Und die Engländer haben das gut genug verteidigt. Aber das ist für mich der Punkt, wo man dann schon ansetzen muss, wo man dann fragen muss, reicht das? Und die Antwort von Gareth Southgate war, ja, schaut doch aufs Ergebnis, das hat doch gereicht. Aber ich war tatsächlich auch fasziniert in der zweiten Halbzeit, als die Engländer hinten drin standen und Serbien hat in der Zeit wirklich gut offensiv gepresst und Druck gemacht. Und Jordan Pickford beim FC Everton, die ist ja eine Mannschaft, die noch so ein bisschen traditionell englischen Fußball spielt, der durfte endlich wieder die Bälle hoch nach vorne dreschen, so wie er es in der Liga immer tut und in der Nationalmannschaft eigentlich nicht mehr darf. Aber bitte, zumindest der hat sich, glaube ich, mit der Spielweise der zweiten Halbzeit wohlgefühlt.
Ja, was Andrea sagt, die Wahrheit ist natürlich, es gab diesen einen Schuss von Vlahovic, aber ansonsten haben die Serben jetzt auch nicht brutal viel Gefahr ausgestrahlt.
Wenn ich da noch einhaken sehe ich ganz genauso, ist aber dann eben natürlich immer ein Problem, welchen Gegner du hast. Und gegen jeden Gegner wird das auch nicht zu jeder Zeit gut gehen, weil es reicht ja schon, wenn dann mal ein Ball blöd abgefälscht wird, so ein Distanzschuss oder sowas, und dann gehst du eben bei so einem Spiel nur mit einem Unentschieden vom Platz oder in der K.O.-Runde musst du in die Verlängerung, dann wird es eben immer mehr zum Glücksspiel. Also ich kann mich mit so einer Herangehensweise wenig anfreunden, muss ich sagen.
Und dennoch? Ja, keine Frage. Ich würde es auch aus Gründen der Attraktivität gerne anders sehen, weil die haben ja die Leute, um deutlich anders zu spielen. Aber das ist halt der Weg von Gareth Southgate und der wird beklagt seit 2018. Seitdem waren sie einmal im WM-Finale, einmal im WM-Halbfinale. Ja, er macht nicht alles falsch damit, aber man muss es trotzdem nicht super finden.
Tja, wir gehen eins weiter. Und ich glaube
übrigens. Wir gehen eins zurück.
Übrigens glaube ich, dass man mit einem Sieg, also England, glaube ich, ist schon im Achtelfinale. Ich glaube, mit einem Sieg bist du, und das gleiche gilt auch für die Holländer, zu denen kommen wir als allerletztes, aber wir gehen eins zurück. Andreas, die Christian Eriksen-Geschichte ist natürlich fantastisch. Für mich natürlich noch fantastischer ist, dass Kaspar Schmeichel immer noch im Tor der Dänen steht. 37 Jahre ist er jetzt. Aber es gibt halt manche Dinge, manche Narrative, wie man so schön sagt, die mir nach 10 Minuten schon zu viel sind. Kann man mir das bitte einmal erzählen, dass das toll ist, dass es natürlich Wahnsinn war, was da vor 3 Jahren mit Christian Eriksen passiert ist auf dem Feld. Zum Glück hat das gut überstanden, zum Glück spielt er jetzt wieder Fußball, aber irgendwann ist dann auch gut, Andreas. Oder bist du immer noch beseelt davon, dass Eriksen das Tor für die Dänen geschossen hat und am Ende das dann doch auch hier irgendwie enttäuschenderweise nur zum 1-1 gereicht hat. Die Engländer haben ja wenigstens gewonnen.
Ich könnte jetzt einfach nur, um dich zu ärgern, das Ganze nochmal von vorne aufziehen.
Mach's bitte.
Aber nee, also ich verstehe, dass man von sowas zu viel kriegen kann. Das ist natürlich trotzdem jetzt mal als allererstes, es geht ja um den Spieler Christian Eriksen und was der durchgemacht hat. Es ist toll, dass er wieder Fußball spielen kann. Das ist super, dass er ein Tor geschossen hat. Das war übrigens aus meiner Sicht bis jetzt das schönste Tor bei dieser Europameisterschaft.
Vorlage von Wind war Wahnsinn,
Genau. Und dass Eriksen den dann eben auch quasi in zwei Ballberührungen im Tor unterbringt, das ist super. Und dann haben sie noch schnell geschaltet beim Einwurf. Das war einfach ein fantastisches Tor. Eriksen hat es gemacht, ein Spieler, den ich sowieso auch schon immer gerne mochte. Und bei dem ich mich freue, dass er dieses Erfolgserlebnis hat, weil die letzte Saison bei Manchester United war er ja eigentlich eher Ergänzungsspieler oder war eigentlich nur Ergänzungsspieler. Insgesamt glaube ich, es ist ein grundsätzliches Problem, dass wir Geschichten, die es gibt, gerne mal zu Tode reiten. Das hat jetzt nichts mit Christian Eriksen im Speziellen zu tun, sondern das sind wir Journalisten, und da nehme ich jetzt auch mal uns drei mit dazu, wir machen das vermutlich auch des Öfteren oder ab und zu mal, aber es ist halt, ich verstehe, dass man von dem ein oder anderen Narrativ genug bekommen kann, so wie du von Toni Kroos auch noch, Jens, dass es dann halt irgendwann mal reicht, dass man hört, dass er der wahrscheinlich doch beste Spieler aller Zeiten ist und so weiter und so fort, dann kann man dann auch mal genug bekommen. Ja, aber was soll ich dazu sagen? Vielleicht weniger Nachberichterstattungen im Fernsehen schauen oder nicht zu viel Zeit bei Social Media verbringen und nur hier bei Sportradio 360 sich die Meinungen abholen, und dann ist es schon nur noch halb so schlimm.
Gut, wir sind ja auch. Wir
das ist ein geiler Werbespot.
Ja, ja.
Sportradio 360, wir sind nur halb so schlimm.
Ich finde das gut. Ich gestehe wenigstens, dass ich ein Blinder bin, der von der Farbe spricht, aber immerhin.
Wir hauen nicht ganz so sehr auf die Kacke, so würde ich es eher sagen.
Ja, naja, gut. Also ich versuche ohnehin, mich von Vor- und Nachberichterstattung, soweit es geht, fernzuhalten, aber möchte nicht umhin. Ich möchte durchaus loben Moritz Volz, der hat mir beim Champions League-Finale schon gut gefallen. Das, was mich nur irritiert hat, und da sind wir wieder beim England-Spiel, ich hatte schon den Eindruck, nachdem er ja in England gearbeitet hat, in verschiedenen Funktionen, dass es ein kleines bisschen biased in Richtung England war. Ja, und auch Oliver Schmidt, der Kommentator im ZDF, der jedes Mal beim Schuss von den Serben Achtung geschrien hat, ja, als ob es darum ginge, dass auf jeden Fall England gewinnt, das Match. Aber es ist nur mein persönlicher Eindruck. Eine Partie hätten wir noch,
Anchorman. Ich würde noch gerne was anführen wollen. Zu Slowenien gegen Dänemark. Mein Lieblingszitat des Tages und dieses Spiels, zumindest bis zum Ausgleich der Slowenen, war ja das des slowenischen Co-Trainers, wurde im ORF häufiger genannt, der gemeint hat, es ist gut, dass Eriksen spielt, also die Aufstellung gesehen hat, weil der das Spiel verlangsamt. Und dann fällt eben dieses Tor ja aus einer Szene, in der das Spiel tatsächlich beschleunigt wird, aus diesem Einwurf heraus, und Eriksen da derjenige ist, der auch am schnellsten schaltet, am schnellsten vorne ist. Das fand ich sehr gut, hat mir gut gefallen. Ansonsten fand ich jetzt für mich persönlich das bis jetzt schwächste Spiel der EM, glaube ich. Auch wenn ich natürlich nicht den Anspruch habe, alle Spiele über die volle Distanz gesehen zu haben. Und der schwächste Schiedsrichter bei der EM, weil ich da auch nie so ganz wusste und die Spieler vielleicht auch nicht, wie welche Szene da so im Einzelnen genau zu bewerten ist. Aber damit haben wir das Spiel, glaube ich, auch mehr als schlimm schon fast behandelt. Und wir sind ja nur halb so schlimm, haben wir gelernt. Also gehen wir zum letzten Spiel. Es sind lange Tage.
Ich will doch was anmerken, aber auch nur einen Satz und nicht nochmal was wiederholen, was ihr sowieso schon gesagt habt. Aber wovon ich durchaus beeindruckt war, die Slowenen müssen einen sehr guten Weitschusstrainer haben, weil da waren ein paar Brandfackeln mit dabei. Und das eine hat ja dann auch zum Tor geführt, den Cesko einmal an den Pfosten. Also das sieht man nicht alle Tage, dass man so viele gefährliche Weitschüsse in einem Spiel sieht.
Und ich meine, was man den Slowenen vorwerfen muss, ist natürlich, dass sie zwei tragende Figuren des österreichischen Doublesiegers, des SK Bundegammer Sturm Graz, nämlich Jan-Goran Stankovic und Tommy Horvath, nicht von Anfang an gebracht haben. Das ist ein complete fucking Scandal und kein Wunder, dass es nur zum 1:1 gegen die Dänen gereicht hat. Jetzt noch ein
Wort. Da gebe ich dir total recht.
Ja, jetzt noch ein Wort zu den Niederländern, zu den Holländern. Und es ist natürlich, wenn man dann diese Bilder aus Gelsenkirchen sieht am Abend, ich habe jetzt keine Ahnung, welche Fangruppe sich da entblödet hat, aufeinander einzudreschen, aber wenn man dann die Hamburger in Hamburg, die Niederländer sieht, und ich fand das brillant, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt bei Social Media, wie sie die Fanmassen von links nach rechts bewegen, einigermaßen im Takt, fand ich gigantisch gut. Die Holländer fand ich jetzt nicht gigantisch gut, aber es ist halt ein Spiel, Andreas, wo ich sage, naja, die Polen gehen in Führung und defensiv sind sie dann schon so stark, dass man ein kleines bisschen vor den Niederländern den Hut ziehen muss, oder?
Also da muss ich jetzt dazu sagen, von dem Spiel habe ich nur die Highlights gesehen. In den Highlights waren sehr viele sehr gute Szenen von den Niederländern und die Polen, klar, die haben dann zwischenzeitlich auch geführt, was vielleicht dann den Ansatz auch nochmal verändert hat. Aber bei den Niederländern denke ich dann halt, wenn ich mir anschaue, wer da so rumläuft, dass das schon eine Mannschaft ist mit einem sensationellen Offensivpotenzial. Und sie haben ja die Chancen in dem Spiel auch gehabt. Also eigentlich hätte das ja durchaus auch ein bisschen früher als erst in der 83. Minute entschieden sein können. Aber wenn ich mir dann anschaue, wer da so rumläuft und wer bei denen noch alles verletzt fehlt, das ist schon im vorderen Drittel sind die schon exzellent besetzt.
Tja, und mit Wout Weghorst haben sie halt auch diesen Neuner, den die Engländer eigentlich auch haben, nur Harry Kane in der zweiten Hälfte hat er ein paar mehr Ballbesitz, Ballkontakte gehabt als in der ersten. Aber okay, er schießt ja trotzdem.
Ich will übrigens nicht behaupten, dass Wout Weghorst besser ist als Harry Kane, auch wenn das bei dir jetzt gerade so klang. Das wäre sehr weit von der Wahrheit entfernt.
Ja, das ist natürlich ganz klar. Markus, hast du noch eine Anmerkung oder wollen wir also zu diesem Spiel oder generell zur Europameisterschaft bislang oder wollen wir unsere Tipps für morgen wagen?
Ich würde natürlich die Gelegenheit, wenn ich mal das Wort erteilt bekomme, nicht ungenutzt lassen wollen, sondern im Gegenteil zu einem sehr langen Monolog ansetzen. Naja, also es fand ich ein Spiel mit super Unterhaltungswert, einer der höchsten vielleicht bisher aus meiner Sicht. Gerade die Torhüter kamen mir ein bisschen schlecht weg, fand ich, weil es waren auch viele abgefälschte Bälle außer Distanz, gerade so in der ersten halben Stunde oder sowas in dem Spiel, die sie aber alle gut gemeistert haben. Und dann haben mir die Niederländer schon imponiert. Ich fand die Polen zwar tatsächlich stärker, als ich es erwartet habe, aber die Niederlande, gerade mit dieser Hypothek, Tor in Rückstand geraten, haben sich da gut zurückgekämpft und wenn es eben läuft, wenn man in Führung geht und wenn man dann Gegner dominiert und so, dann kann das immer wunderbar sein. Aber gerade, dass man an so einer Situation nicht zerfällt, Gegner verteidigt gut, Gegner setzt diese berühmten Nadelstiche, Gegner geht eben in Führung, dass man dann trotzdem dranbleibt, als Mannschaft auch funktioniert, eben auch defensiv gut arbeitet. Da gab es ja einmal so eine Xavi-Grätsche am eigenen 16er, so an der Torauslinie, wo er da seinem Gegner hinterherjagt und den Ball noch abgrätscht und sowas. Und das zeigt mir, dass das bei denen funktioniert. Und ich würde schon auch sagen, dass für mich die Niederländer nach wie vor im nicht ganz so erweiterten, vielleicht durchaus auch engeren Kreis der Favoriten sind. Aber wir werden sehen, wie lange ich das aufrechterhalten kann.
Tja, sicherlich bis morgen, wenn Österreich gegen Frankreich untergeht. So, bevor wir zu den Tipps kommen, muss an dieser Stelle ein Lob ausgesprochen werden. Andreas Renner, meine Freundin sagt heute zu mir, du, ich habe gesehen, es gibt ja ein Daily über Portishead, ein Musikradio 360. Ich kannte die Band natürlich davor nicht, aber meine Freundin sagt, großartige Band, hört sie sich sofort an. Also Lob an Andreas Renner. Noch hat sie es nicht angehört, aber man kann davon ausgehen, dass
sie lass sie sich erstmal anhören, bevor du das Lob weiterleitest. Und so, vor allen Dingen, wenn du Portishead noch nicht kennst, solltest du sie mit anhören. Ja, ja? Dann mach das mal gemeinsam.
Ja, ich hab's ja
es geht um Quality Time Together. Okay?
Es ist großartig. Apropos Quality Time. Am Montag um 15 Uhr in Germany, we call it a Klassiker. Rumänien gegen die Ukraine. Ich weiß gar nicht, wer dieses Leckerli überträgt. Vom Gefühl, ich
weiß gar nicht, wer das anschaut.
Ja, das kommt noch dazu. Ich finde es übrigens großartig in den USA.
Zweifelsfall läuft es nur bei Magenta, oder?
Ja, ja, ich habe in den USA, ja, folge ich ein paar Leuten. Und ich finde es großartig, welchen Aufruhr es gab, dass dort offenbar das Spiel, oder offensichtlich, ich kriege das immer durcheinander, das Spiel Ungarn gegen Schweiz nirgendwo zu sehen war. Außer bei einem zusätzlichen Streamingdienst, für den man extra $80 pro Monat zahlen musste. Als ob in den USA irgendjemand sich für, aber offensichtlich doch für Schweiz gegen Ungarn interessiert hätte. Wurscht. Ich fange an, Rumänien, Ukraine. Ich glaube, die Rumänen haben eine solide Qualifikation gespielt. Die Ukraine ist spät dazugekommen. 2-0 Rumänien. Markus?
Ui. 0-1.
Andreas?
Ja, ich würde auch auf die Ukraine tippen, knapp.
Heute hörte ich in puncto Belgien, das Team ist schon langsam überaltert, unser ewiger Geheimfavorit. Belgien gegen die Slowakei, Andreas?
Ja, ich glaube, die Überalter-Theorie war bei den letzten Turnieren. Die Belgier haben inzwischen einiges an Frischblut nachgekommen, mit zum Beispiel Doku von Manchester City, mit Trossard von Arsenal. Da sind schon ein paar neue, gute Spieler auch jetzt mit dabei. Deswegen können die es vielleicht verhindern, dass sie jetzt nach der, wie hieß es doch immer, goldene Generation jetzt in ein tiefes Loch fallen. Ja, also da ist Belgien für mich Favorit. Ich tippe auf 2-0.
Ja, ich gehe noch eins
drauf. Ganz ist,
ja. Bitte,
Enkermann.
Ich sage 3-0. Ich glaube, Belgien wird stark sein.
Und das ist ja so, die goldene Generation ist ja noch nicht vorbei, weil sie haben ja meines Wissens nichts geholt. Also insofern ist diese goldene Generation, gilt so lange, bis man doch irgendwas gewinnt oder vergeudet.
Nee. Man kann, die Wahrheit ist, je nachdem, wie groß man als Fußballland ist, dass man eine goldene Generation hat und keinen Titel gewinnen kann. Das passiert, ja. Zum Beispiel bei den Niederlanden in den 70er Jahren, die haben ja auch keinen Titel geholt.
Aber gilt
denn, waren wir schuld, aber ja.
Aber gilt denn der EM-Titel 2016 der Portugiesen noch für die goldene Generation um Luís Figo, der damals natürlich nicht mehr gespielt hat?
Das war dann schon die nächste goldene Generation.
Ja, es gibt ja diese Portugiesen, diese Verrückten, die morgen immer noch nicht dran sind, weil am Abend dann der erste...
2-0 sage ich übrigens. Ich sage 2-0, ich möchte meinen Tipp loswerden und dann kommen wir ja zur nächsten goldenen Generation.
Ja, Österreich komplett überschätzt, aber zum Glück nicht von Ralf Rangnick, der genau weiß... Also ohne Alaba und ohne Schlager, ohne Torwart, das wird nicht gut enden. Weil ich glaube, dass die Idee von Ralf Rangnick, es ist zwar meistens nett anzuschauen mit diesem Pressing, aber das ist ja genau das, was die Franzosen dann brauchen, nämlich Raum und Dembélé und Mbappé und wer auch immer da vorne noch herumturnt. Das wird a little bit too much werden. Ich glaube, dass Frankreich einen, wie sagt man so schön, glanzlosen 2-0-Sieg gegen Österreich einfährt. Andreas.
Also das mit dem Pressing funktioniert ja idealerweise so, dass zum Beispiel Mbappé sofort einen auf den Füßen stehen hat, wenn der Ball zu ihm kommt und dann ist er halt in der Theorie hoffentlich weg. Und klar, wenn du das nicht konsequent machst, dann geht es vielleicht auch schief. Aber ich meine, ich bin jetzt hier bei dir in der Sendung, ich tippe natürlich auf 4-0 für Österreich, ist doch klar.
Das muss so sein, das muss so sein. Und da kann der Anchorman nicht dagegen anstinken, glaube ich.
Wie geil wäre das jetzt mal ganz im Ernst, wenn das 4-0 ausging? Also ich könnte mir tatsächlich schon auch vorstellen, dass es dann Erfolg gibt oder nicht, aber ich möchte meine 100%-Quote, die ich tatsächlich ja noch habe, zumindest was die Tendenz angeht in dieser Sendung, nicht aufgeben. Deswegen muss ich leider sagen, 0-2.
So ist es, so wird es sein. Wir hören uns wieder. Danke Markus, danke Andreas.
Das war Euro fast täglich. Der Versuch einer Extravaganza von sportradio360.de zur Frühsommerfabel zwischen München und Hamburg. Aber warum eigentlich nicht auch Kiel? Egal, morgen geht es hier vielleicht weiter. Ganz sicher aber am Donnerstag um 17 Uhr in der Big Show von sportradio360.de.